Info 3 Abend.
Der UNO ist es zu gefährlich geworden. Sie zieht ihre Mission aus Syrien ab. Eine bewegende Feier in Oslo hat Aung San Suu Kyi 21 Jahre nach der Verleihung den Friedensnobelpreis entgegengenommen. Der Kronprinz ist tot. In Genf ist der Halbbruder des saudischen Königs verstorben. Und das Wetter wird auch morgen sonnig mit ein paar Wolken und am Nachmittag vereinzelten Gewittern. Es wird rund 25 Grad warm. Am Mikrofon Daniel Hubacher und Philipp Bürkler.
Die UNO-Beobachter in Syrien haben ihre Arbeit abgebrochen. Wegen der eskalierenden Gewalt habe man die Patrouillen eingestellt, sagte der Leiter der UNO-Beobachter in Syrien, General Robert Mood. Die Beobachter seien großen Risiken ausgesetzt. Bis auf Weiteres würden sie in ihren Unterkünften bleiben. Die UNO-Beobachter sind seit 2 Monaten in Syrien, um die Einhaltung eines Waffenstillstandsabkommens zu kontrollieren. Dieses wurde bisher nicht eingehalten. Die burmesische Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi hat in Oslo die Friedensnobelpreisrede gehalten. 21 Jahre nachdem sie das Nobelkomitee geehrt hatte, da die Militärregierung sie unter Hausarrest gestellt hatte, nahm ihre Familie den Preis 1991 entgegen. In ihrer Rede sagte Suu Kyi zur aktuellen Lage in Burma, sie hoffe auf politische Lösungen durch Waffenstillstandsvereinbarungen. In den vergangenen Tagen wurden bei blutigen Ausschreitungen zwischen Buddhisten und Muslimen über 30 Menschen im Bundesland Rakhine getötet. Der Kronprinz von Saudi-Arabien, Nayef bin Abdulaziz al-Saud, ist gestorben. Das teilte das saudische Königshaus mit. Nach Medienberichten ist Nayef in Genf gestorben, wo er sich medizinisch behandeln ließ. Der 78-jährige Kronprinz war seit 1975 Innenminister und für die Nachfolge von König Abdullah vorgesehen. Der Halbbruder des fast 90-jährigen Königs Abdullah galt selbst nach saudi-arabischen Maßstäben als sehr konservativ. König Abdullah muss nun zum zweiten Mal innerhalb von 9 Monaten einen Kronprinzen ernennen. In Ägypten hat die entscheidende zweite Runde der Präsidentenwahl begonnen. Zur Wahl stehen Mohamed Mursi von den Muslimbrüdern und Ahmed Shafik, der letzte Ministerpräsident unter Präsident Mubarak. Die Wahllokale sind bis morgen Sonntagabend geöffnet. In der italienischen Hauptstadt Rom haben Zehntausende demonstriert für Wachstum, mehr Arbeitsplätze und eine gerechtere Verteilung der Steuerlasten. Sie verlangten von der Regierung Monti, dass endlich etwas gegen die Steuerhinterziehung unternommen werde. Zur Demonstration aufgerufen haben 3 große italienische Gewerkschaften. Erstmals ist eine Frau mit einer chinesischen Rakete ins All geflogen. Die 33-jährige Liu Yang und 2 Männer sind von einer Weltraumstation in der Wüste Gobi gestartet. Sie sollen mit ihrem Transporter an einer Teststation in der Erdumlaufbahn andocken. China hat im letzten Herbst mit dem Bau einer eigenen Raumstation begonnen. Roger Federer hat beim Tennisturnier in Halle den Finale erreicht. Er besiegte den Russen Michail Juschny 6:1 und 6:4. Im Finale trifft Federer auf den Deutschen Tommy Haas.
Info 3 Abend. Die Themen.
Wenn es einfach nicht mehr zu verantworten ist oder warum die UNO ihre Blauhelme aus Syrien abzieht. Wenn sie einfach keiner will oder warum auch gut qualifizierte Flüchtlinge bei uns wenig Chancen haben. Wenn der große Preis erst 20 Jahre nach der Verleihung abgeholt wird oder was Aung San Suu Kyi zu ihrem Friedensnobelpreis sagt. Und wenn die Entscheidung zwischen 2 Übeln getroffen werden muss oder warum viele in Ägypten von der Stichwahl wenig halten. Das alles hören wir gleich nach Wetter und Verkehr.
Morgen ziemlich sonnig mit Gewittern am Abend, vor allem über den Bergen. Im Norden um 25, im Süden bis 28 Grad. RS3 Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr. In der Region Aargau ist auf der A3 Richtung Zürich der Bötzbergtunnel nach einer Sperrung wieder offen. Es ist jedoch weiterhin mit Rückstau zu rechnen. Weiter in der Region Solothurn-Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Wickertal und der Raststätte Gunzgen Nord Stau wegen eines Unfalls. Und schließlich in der Ostschweiz auf der A3 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Sarganserland und Sargans Stau wegen Unterhaltsarbeiten.
Info 3 Abend.
Mitte April hatte der UNO-Sicherheitsrat beschlossen, insgesamt 300 Mann für 3 Monate nach Syrien zu entsenden. Die Beobachter hatten den Auftrag, den Waffenstillstand zwischen dem Regime von Bashar al-Assad und den Aufständischen zu überwachen. Nun, 2 Monate später, ist es für die Beobachter der UNO zu gefährlich geworden. AD-Korrespondent Ulrich Leithold.
Die UN-Mission in Syrien ist unterbrochen, nicht beendet. Robert Muth, Chef der Blauhelme, gibt der eskalierenden Gewalt von Regime und Rebellen die Schuld an seiner Entscheidung. Bereits gestern hatte er sich frustriert von der Entwicklung gezeigt. Beiden Seiten fehle der Wille zur friedlichen Lösung, beide setzten auf militärische Aktionen. So seien die Blauhelme nicht mehr in der Lage, ihre Arbeit auszuführen. Die 300 unbewaffneten Beobachter seien auch persönlich in Gefahr. Häufig kamen sie schon unter Beschuss. Lageeinschätzungen, Aufklärung und örtliche Stabilisierung würden unmöglich, so der norwegische General. Zur Halbzeit der 90-Tage-Mission registriert er steigende Verluste auf allen Seiten, vor allem unter Zivilisten. Aufständische hätten viele Gebiete unter ihre Kontrolle gebracht, Regimekräfte wollten sie zurückerobern. Die Blauhelm-Soldaten kommen aus 11 Staaten, darunter Belgien, Finnland, Schweiz und die Vetomächte und Unterstützer Syriens im Sicherheitsrat, Russland und China. Ihr Mandat endet offiziell Mitte Juli. Die Beobachter werden Syrien jetzt aber nicht verlassen, sondern von Tag zu Tag prüfen, ob sie ihren Einsatz fortsetzen können.
Info 3 Abend.
Mehrere 10.000 anerkannte Flüchtlinge leben in der Schweiz. Sie leben, wohnen und arbeiten hier im Prinzip. Denn viele anerkannte Flüchtlinge tun sich schwer bei der Stellensuche. Sie arbeiten als Putzhilfe, Küchenhilfe oder Handwerker. Viele sind überqualifiziert, verdienen zu wenig für die Fähigkeiten, die sie mitbringen. Ein Dilemma. Diesem nimmt sich der heutige Flüchtlingstag an, organisiert von der Schweizer Flüchtlingshilfe, vom Bundesamt für Migration und vom UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge. Klaus Bonanomi war für uns in Bern am Flüchtlingstag.
Er ist ein typischer Kleingewerbler, wie 10.000 andere hierzulande.
Heute ist es so, dass ich selber seit 23 Jahren ein Geschäft habe, oder? Als Spengler Dachdecker und 13, 14 eigene Leute habe. Oder?
Aber Zetan Dawa, so heisst er, ist doch kein ganz typischer Schweizer Gewerbler. Vor 40 Jahren flüchtete der Junge mit seiner Familie aus Tibet in die Schweiz. Er verstand kein Wort Deutsch, er musste sich von Grund auf neu orientieren. Doch er hat es geschafft, hat die Sprache gelernt, die Gewerbeschule nachgeholt und sein eigenes Unternehmen aufgebaut. Aber nicht immer gelingt die Integration in den Arbeitsmarkt so gut. Darauf will der diesjährige Flüchtlingstag hinweisen.
Es geht darum, zu zeigen, diese Menschen haben Talente, da ist ein riesiges Potenzial, das weitgehend noch brach liegt, das man doch zum Nutzen von allen fördern, freisetzen soll.
Erklärt Beat Meiner, der Generalsekretär der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Potenziale, die brach liegen, wie im Fall dieses studierten Ingenieurs aus Aserbaidschan, der trotz bester Diplome und langer Erfahrung in der Ölindustrie hier keine passende Stelle fand.
Das war wirklich eine schwierige Zeit für mich, als Ingenieur ohne Arbeit zu Hause sitzen und warten.
Solches komme häufig vor, weiß Beat Meiner von der Flüchtlingshilfe.
Wir haben oft die Situation, dass super qualifizierte Leute irgendwo in einem Restaurant Pfannen putzen, und das kann es doch nicht sein.
Denn in der Schweiz fehlten Fachkräfte, und oftmals hätte ein Flüchtling genau die benötigte Qualifikation, doch wüssten die Arbeitgeber nichts mit dessen ausländischen Diplomen anzufangen. Dieses Problem habe man auch beim Bund erkannt, sagt Adrian Gerber vom Bundesamt für Migration.
Wir haben jetzt gerade ein Pilotprojekt gestartet, spezifisch für Personen, die gut ausgebildet sind, um ihnen eine Anerkennung auf dem Arbeitsmarkt, dass ihr Diplom anerkannt wird und dass sie auch mit genügend Coaching dann einen Arbeitsplatz finden, der dem entspricht, den sie im Heimatland gehabt haben.
Auch die Arbeitgeber müssten mithelfen, zum Beispiel indem sie einen Flüchtling anstellten oder ihm ein Praktikum ermöglichten, sagt Gerber. Daneben müsse man den Flüchtlingen selber aber auch Hilfe anbieten, um die Sprache zu lernen und Lücken in der Ausbildung zu stopfen. So hat auch der aserbaidschanische Ingenieur nun mittlerweile eine Stelle gefunden, wenn auch in einem ganz anderen Gebiet.
Migrationsfachmann mit eidgenössischem Fachausweis habe ich absolviert und auch Übersetzer mit Zertifikat Interpret.
Auf diese Weise kann er nun seinerseits anderen Flüchtlingen helfen, ihren Weg auf den Schweizer Arbeitsmarkt zu finden.
Info 3 Abend.
Vor 21 Jahren hat das Nobelkomitee in Oslo den Friedensnobelpreis der burmesischen Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi zugesprochen. Doch Suu Kyi war in ihrer Heimat, für die sie sich ihr Leben lang so unermüdlich eingesetzt hatte, eingesperrt, von der Militärjunta in Burma unter Hausarrest gesetzt. Nun öffnet sich Burma langsam der Welt. Heute konnte die 66-Jährige in Oslo die hohe Auszeichnung entgegennehmen. Bruno Kaufmann über eine der außergewöhnlichsten Feiern in der Geschichte des Friedensnobelpreises.
Statt wie üblich im tiefen, dunklen nordischen Winter am 10. Dezember versammelten sich heute, kurz vor dem Mittsommertag, alles, was in Norwegen Rang und Namen hat, zu einer hochemotionalen Friedensnobelfeier für Aung San Suu Kyi. Diese aber sprach ruhig, schon fast kühl von sich und ihrem gebeutelten Volk.
I'm standing here because I was once a prisoner of conscience. As you look at me and listen to me, please remember that one prisoner of conscience is one too many.
Sie stehe heute vor Ihnen, weil sie eine politische Gefangene gewesen sei. Niemand solle aber vergessen, dass jeder politische Gefangene einer zu viel sei. In ihren langen Jahren der Isolation habe sie gelernt, worauf es letztlich ankomme: positive Energien zu fördern und den Frieden anzustreben.
Absolute peace in our world is an unattainable goal, but it is one towards which we must continue.
Aung San Suu Kyi wies darauf hin, dass sie während ihrer jahrzehntelangen Gefangenschaft die Bedeutung der Freundlichkeit zwischen Menschen zu schätzen gelernt habe.
Even the briefest touch of kindness can lighten a heavy heart.
Ein noch so kurzer Ausdruck von Freundlichkeit könne ein schweres Herz erhellen, betonte Aung San Suu Kyi und erklärte, dass die Verleihung des Friedensnobelpreises durch das norwegische Nobelkomitee für sie ein solcher Ausdruck der Freundlichkeit darstelle. Dank diesem Preis wurde der von ihr aus freien Stücken gewählte Weg ein bisschen weniger einsam, betonte die Friedensnobelpreisträgerin von 1991, die dafür heute in Oslo und ganz Norwegen gefeiert worden ist. Die positive Energie, die von diesen Feierlichkeiten ausgehen, solle, so Aung San Suu Kyi, zum Schluss ihrer Dankesrede dafür genutzt werden, dass, Zitat, «wir gemeinsam eine bessere Welt schaffen, in der alle in Sicherheit schlafen und glücklich erwachen können.»
Let us join hands to try to create a peaceful world where we can sleep in security and wake in happiness.
Info 3 Abend.
Was für ein Wochenende. Bei uns kommen drei wichtige nationale Vorlagen zur Abstimmung. Die französischen Sozialisten sind in Vorfreude über eine in greifbarer Nähe gerückte absolute Mehrheit. Die Griechen wählen das Parlament, während Europa den Atem anhält. Und die Welt schaut gebannt nach Ägypten. Dort hat die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Und die Bürgerinnen und Bürger stehen vor einer ernüchternden Wahl. Entweder sie wählen einen Mann des Mubarak-Regimes, Shafiq, oder einen sehr konservativen Islamisten, den Muslimbruder Mursi. Irene Meyer hat sich am ersten Tag der Stichwahl in Kairo umgehört.
Mariam und Ayman haben gewählt, ohne zu zögern und ohne sich von der konfusen Situation irritieren zu lassen. Das junge Paar hat sich für Ahmed Shafiq entschieden. Weil er ein gutes Programm hat, ein erfolgreicher Minister der Zivilluftfahrt war und vor allem, weil ich einen säkularen Staat will, in dem ich mich sicher fühle, sagt Mariam, die gut sichtbar ein Kreuz um ihren Hals trägt. Sie ist Christin, wie die meisten hier im Quartier Shubra. Ihr Verlobter Ayman interpretiert seine Wahl für den letzten Mubarak-Premier als ein Entscheid gegen die Islamisten, gegen den Muslimbruder Mohammed Mursi. Was die Muslimbrüder im Parlament aufgeführt haben, war lächerlich, sagt Ayman. Die seien überhaupt nicht fähig, seriöse Politik zu machen, sondern ergingen sich in bizarren theologischen Debatten. Auch Wählerinnen, die in der ersten Wahlrunde liberale und revolutionäre Kandidaten unterstützt haben, schwenken nun auf den Mann des Regimes ein, wie Shadia. Sie wählte im Mai Hamdin Sabahi, den linken Politiker, der auf den dritten Platz kam. Sabahi sagt, Shafiq zu wählen sei ein moralisches Verbrechen. Shadia tut es trotzdem, mit einem verlegenen Lachen. Ich setze meine Hoffnung vor allem auf Gott, ist ihre Antwort auf die unmögliche Situation, in der sich die Bürgerinnen Ägyptens in dieser Wahl befinden. Im Viertel Saida Zainab hat Shafiqs Rivale Mohammed Mursi bessere Karten. Mursi sei ein gescheiter Mann mit Doktortitel, referiert Tare in der Schlange vor dem Wahllokal.
Mr. Mursi has got the power in the street.
Und Mursi habe die Unterstützung der Straße, sagt Tare, und meint damit die Massen der Armen und Gläubigen. Und dass die Islamisten noch nicht so begnadete Politiker seien, müsse man ihnen nachsehen. Sie seien doch Anfänger. Das Ringen um den richtigen Entscheid in sehr schweren Zeiten. Einige, denen wir heute vor den Kairoer Wahllokalen begegnet sind, treibt dies um. Jesuan, ein Mann Mitte 50, gehört zu ihnen. Er wählt mit größter Skepsis den Islamisten Mursi, weil ihn die Ereignisse der letzten Tage total verunsichert und erschüttert haben. Das, was die Generäle getan hätten, sei ein Staatsstreich, sagt er.
Of course you know what happened. So in the light of this decision,
im Licht dieser Ereignisse gebe ich dem Muslimbruder die Stimme, sagt Jesuan. Aber ich tue es mit sehr schwerem Herzen.
Das war Info 3 an diesem heißen Samstagnachmittag. Morgen ist Abstimmungssonntag. Die Resultate gibt's auf DRS3 ab 12.30 Uhr und dann stündlich in den Nachrichten. Analysen und Kommentare dann um 17 Uhr im Info 3. Oder immer laufend unter drs.ch. Im Studio heute Daniel Hubacher.